Sie hören SBS German.
Herzlich willkommen zu Im Gespräch mit mir, Trudi Latour, bei SBS Radio in deutscher Sprache. Heute hören wir von Susanne Müller-Birns, die uns über ihre persönlichen Erlebnisse am 9. November 1989 erzählen wird. Sie wohnte direkt an der Mauer in Ost-Berlin, als die Grenze in der Nacht vom Donnerstag, dem 9. November, auf Freitag, den 10. November 1989, nach über 28 Jahren geöffnet wurde. Und in diesem Jahr feiern wir das 30. Jubiläum dieses Ereignisses. Zur Öffnung der Mauer führten Massenkundgebungen in der Wendezeit, die Forderung nach Reisefreiheit sowie die anhaltende Flucht großer Bevölkerungsteile der DDR in die Bundesrepublik über das Ausland, teils über Botschaften in verschiedenen Hauptstädten damaliger Ostblockstaaten. In einer Pressekonferenz mit Schabowski im Internationalen Pressezentrum in Ost-Berlin, die über das Fernsehen und im Radio live übertragen wurde und daher von vielen Bürgern zeitgleich mitverfolgt werden konnte, kam dann der Auslöser. Es wurde angekündigt, Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen beantragt werden. Ja, und es hieß, es ginge sofort los. Westdeutsche und Westberliner Rundfunk- und Fernsehsender verbreiteten, die Mauer sei offen. Was dazu führte, dass mehrere tausend Ostberliner direkt zu den Grenzübergängen zogen und die sofortige Öffnung verlangten. Zu diesem Zeitpunkt waren weder die Grenztruppen noch die für die eigentliche Abfertigung zuständigen Passkontrolleinheiten des Ministeriums für Staatssicherheit oder die sowjetische Armee in Berlin darüber informiert, was eine gewisse Gefahr eines möglicherweise bewaffneten Eingreifens bedeutete. Es gab einige Verwirrung, aber ab 21.15 Uhr passierten die ersten DDR-Bürger und Bürgerinnen die Grenze. Und Susanne Müller war unter denjenigen, die an diesem Tag im November 89 zum ersten Mal die Grenze passierten. Herzlich willkommen bei uns im Studio bei SBS Radio in deutscher Sprache, Susanne Müller-Birns.
Ja, hallo, guten Tag, Trudi.
Ja, wir haben über ein ganz besonderes Ereignis zu reden, was sich in diesem Monat wieder verjähren wird, und zwar den Fall der Mauer. Du warst dabei.
Genau, vor 30 Jahren. Eine Unzeit, wenn man darüber nachdenkt. Also ja, vor 30 Jahren war ich 23 Jahre alt, habe an der Uni, an der Humboldt-Uni studiert, Germanistik und Anglistik, und habe also abends dann die Nachrichten gehört und eben gehört, dass Schabowski meinte, die Mauer sei irgendwie offen. Und dieses irgendwie musste ich ja nun erstmal rausbekommen und habe mich dann aufgemacht und bin einfach losgezogen.
Bist du zu Fuß losgegangen?
Genau, ich habe also in Mitte gewohnt, nämlich direkt an der Mauer. Also wenn ich aus meinem Küchenfenster geschaut habe, habe ich also immer direkt auf diese Mauer geschaut. Oh. Und das war natürlich sehr interessant, aber auch schon ein bisschen frustrierend natürlich immer. Und bei uns gerade vorne war dann eine Grenzübergangsstelle. Und da habe ich gedacht, gehe ich doch da mal gucken, was
Welcher
passiert.
War das da bei euch?
Und das ist die Chausseestraße. Also ich habe dort gewohnt, wo früher das Stadion der Weltjugend war. Und dann habe ich gedacht, da gehe ich vorbei und schau mal, was passiert.
Und denn so richtig glauben konnte man das wahrscheinlich nicht.
Ne? Ja, man musste jetzt erstmal feststellen, was ist jetzt Sache und was meinte denn Schabowski mit der Idee, man könne ab sofortiger Wirkung nach West-Berlin ausreisen oder gehen. Ausreisen wollte ich ja nie, weil das war eine Sache, da war mir meine Familie viel zu wichtig, um eben wegzugehen. Und das musste man einfach auschecken, was war denn da los? Und dann bin ich also mit den 10 Deutschmark, die ich gegriffen hatte, weil eine Tante in West-Berlin wohnte und die wollte ich nämlich dann besuchen gehen. Das war mein Ziel und dann bin ich dort am Grenzübergang angekommen und da standen schon vielleicht 40, 50 Leute, die da so rumhangen. Und auf einmal kommt ein Auto, ein alter Volga-Taxi, dieses russische große Auto und da stiegen dann so 4 Typen aus. Und die meinten dann, ja, was ist hier Sache? Und ich habe gesagt, das weiß ich auch nicht, jedenfalls ist hier keine offene Mauer. Und die haben gesagt, los, wir müssen jetzt zum Checkpoint Charlie. Und dann sind wir alle wieder ins Auto gesprungen und dann habe ich gefragt, darf ich mitkommen? Ja, ja, los, rein. Und am Checkpoint Charlie standen auch viele Leute, die auch nicht wussten, was passiert. Dann gab es die Idee, wir müssen zum Alexanderplatz mit unserem Personalausweis, denn wir hatten ja keinen Pass, und dort einen Stempel bekommen und dann wieder ins Auto.
Aber davon hatte Schabowski nicht gesprochen, ne? Das wusste jetzt keiner genau, wie man das jetzt machen soll.
Wie das gemacht werden soll, das wusste man nicht. Es war einfach nur dieser Satz, die Mauer ist offen, was dann natürlich die Heute-Nachrichten dann so interpretiert haben. Mhm. Und ob das eben dann die Medien, die westlichen Medien waren, die es dann interpretiert haben und den Leuten damit mitgeteilt haben, so jetzt ist die Mauer auf, nun macht mal, dass ihr zu uns hier rüberkommt.
Und es war jetzt abends.
Und es ist abends gewesen, also ich glaube, ich bin abends um 8.30 Uhr abends losgefahren und dann... Und dann kann ich mich halt nur erinnern von der Bornholmer Straße, Entschuldigung, das war ja der Endpunkt an die Bornholmer, wo wir rübergegangen sind.
Also Bornholmer war auf, Checkpoint Charlie war auch nicht auf.
Checkpoint Charlie war zu und dann meinte einer der Musiker, das waren nämlich Bandmitglieder, mit denen ich da durch die Gegend gefahren bin, die Gäste, also sehr schön für den Abend, die dann eben gekommen sind und West-Berlin besucht haben. Der Punkt war einfach nur, dass niemand wusste, wie das jetzt gemeint war. Würde man gehen und nie mehr wiederkommen oder würde man nur mal so schauen dürfen? Das war zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht, ja, man wusste nicht, wie es sich wirklich jetzt realisieren sollte.
Also, ihr kommt jetzt an der Bornholmer Straße an, du und eine Band von 4 Jungs in einem alten Volga-Taxi.
Genau.
Was passiert jetzt?
Als wir dann an der Bornholmer Straße ankommen, war es dann mittlerweile schon 1 Uhr und dann sah man schon die ersten, die wieder zurückkamen. Die waren nämlich schon in West-Berlin, denn die Grenze nach West-Berlin an der Bornholmer Straße wurde, denke ich, vielleicht so um 23 oder Mitternacht aufgemacht und wir waren um 1 da, die ersten waren drüben und kamen schon wieder zurück und bis da, dann hatten sich also schon die Autoschlangen gebildet und wir mussten dann erstmal uns anstellen. Das war man ja in der DDR gewohnt, also wir mussten uns anstellen und das hat dann ungefähr noch bis 3 Uhr morgens gedauert, ehe wir dann mit dieser Volga-Taxi über diese Grenze gefahren sind und diese total überlasteten Grenzbeamten hatten keine Ahnung, was sie machen sollen. Sie nahmen einfach meinen Personalausweis und gaben mir einen Stempel.
Also den sagten, Stempel, den habt ihr in der Behörde am Alexanderplatz ja sowieso da nicht kriegen können um die Uhrzeit.
Da war nämlich zu, da war niemand. Und dann hieß es also, Bornholmer Straße ist auf.
Und da haben die euch aber abgestempelt.
Und dann stempelt man einfach den Personalausweis ab und dann war man auf einmal auf der anderen Seite.
Haben die denn gesagt, ihr könnt nicht mehr wiederkommen oder ihr könnt wiederkommen? Haben die
euch irgendwelche Infos gegeben? Sie haben überhaupt nichts gesagt. Das war nur,
ja, ist ja auch Risiko, ne?
Ja, eben. Und ich denke, es war dann das Verständnis, naja gut, die wollen da eben alle nur mal gucken, die Ostdeutschen. Die kommen bestimmt auch alle wieder. Und ich kann mich erinnern, als wir dann in West-Berlin durch die Gegend gezogen sind, dass eben einer der Musiker auch meinte so, er muss jetzt unbedingt wieder nach Hause. Der fuhr dann nämlich um 4 auch schon wieder mit der S-Bahn nach Hause, während ich dachte, so, jetzt muss ich erst mal weitergucken.
Was war denn das für ein Eindruck, als er darüber kam? Sah es da wirklich ganz anders aus? Oder habt ihr gedacht, das ist eine Enttäuschung? Oder?
Also ich denke, was wirklich bemerkenswert war, wenn man über die Bornholmer Straße gekommen ist, über die Brücke dort, dass alles schon sehr dunkel war. Wir sind also dann mit dieser Volga-Taxi dann eben zum Kudamm irgendwie gefahren, haben das Auto einfach abgestellt und dann war natürlich der Kudamm und eben die Gedächtniskirche und das war schon alles voller Licht und Glitzer und Glanz. Das war schon ziemlich überwältigend und mit den 10 D-Mark, die ich dann irgendwie noch hatte, kann ich mich erinnern, habe ich eben von 5, wir waren ja dann zu 5, haben wir halt 5 kleine Pizzastücken beim Türken gekauft und dann waren die 10 Mark alle, also
Ja, und dann konnte er ja auch nicht mehr viel machen ohne Geld, ne?
Und das war nämlich das Problem. Dann sind wir mit der S-Bahn gefahren, durch diese Geisterbahnhöfe. Das war interessant, als es dann durch Ost-Berlin ging und diese dunklen Geisterbahnhöfe, die wir ja gar nicht so realisiert hatten. Und dann sprangen eben zwei auf und meinten so, ich gehe zu Hause. Und dann stiegen die Friedrichstraße aus, während wir dann weiter nach Kreuzberg zogen. Und wir waren eben damals nicht clever genug, dass wir in diese vielen Kneipen, die ja morgens um 4 noch auf hatten, um 5, einfach reingehen und sagen, so, wir sind aus dem Osten, können wir was zu trinken haben.
Hätten die euch ja sofort
das
gegeben.
Das hätten die uns bestimmt
in der Stimmung,
gegeben.
Die es an dem Tag
aber
gab.
Das haben wir uns einfach nicht getraut. Also das war irgendwie...
Große Unsicherheit
wir,
auch.
Das denke ich auch, haben wir nicht dran gedacht. Und dann bin ich also mit denen weitergefahren, nämlich dann zum Brandenburger Tor, nachdem wir in die Kneipen in Kreuzberg nicht reinkamen, weil wir kein Geld hatten. Und dann am Brandenburger Tor habe ich dann auf einmal die zwei auch verloren und habe also dort schon mit vielen anderen an diesem Tor auf der anderen Seite geschaut. Und dann habe ich überlegt, was ich jetzt mache, weil meine Tante war nicht zu erreichen über das Telefon. Und glücklicherweise hatten wir ein paar Wochen vorher in dem Berliner Sophienclub in Ost-Berlin zwei Studenten aus West-Berlin getroffen und kennengelernt, wo ich die Telefonnummern hatte. Und dann habe ich also Olli angerufen und der meinte, ja, das ist toll, wo bist du? Ja, wir treffen uns. Und dann haben wir uns also praktisch, wo ich wohnte, an der Flugstraße auf der anderen Seite in West-Berlin in einem Café getroffen und haben dann einen Milchkaffee geteilt, weil er nicht viel Geld hat und ich hatte schon gar kein Geld. Und das war total genial. Auf der anderen Seite, wo ich also mein Fenster sehen konnte.
Und 23 Jahre gewohnt hast, ohne jemals auf die andere Seite zu können.
Genau, dort dann den Milchkaffee mit dem Olli getrunken zu haben. Und dann war für mich klar, dass ich also jetzt eigentlich nicht nach Hause will. Ich muss ja noch weiter gucken. Und dass eben auch mein Freund, den ich damals hatte, mein Boyfriend, der war irgendwie abhandengekommen und ich wusste, dass der irgendwie auch in West-Berlin war. Den traf ich also dann 2 Tage später in einem Pub in West-Berlin, wo ich mit meinem 100 D-Mark Begrüßungsgeld dann eben für ihn und für mich das Bier gezahlt habe.
Den hast du da zufällig getroffen?
Und den habe ich irgendwie über einen Freund, über das Telefon dort, dann gewusst, der würde dort und dort in die Kneipe in Kreuzberg gehen. Und das ist so diese irreale Situation gewesen, eine sehr surreale Situation, meinen Boyfriend dann nach 2 Tagen irgendwo in Kreuzberg wieder zu treffen. Ja. Das war wirklich irgendwie total abgefahren.
Aber zwischendurch warst du doch sicher wieder zu Hause. Irgendwann muss man ja schlafen.
Ja, das habe ich ja dann bei dem Olli gemacht. Der Olli hat gemeint, so, jetzt bleib hier. Und dann gibt es eine Erfahrung, die wirklich sehr interessant war, dass der Olli gemeint hat, er gehe jetzt dann Frühstück holen. Mittlerweile war es am ersten Tag, als ich dann in West-Berlin war, es war um 9 Uhr, er meinte, ich gehe jetzt Frühstück holen. Und dann kam er eben wieder und brachte da also 8 verschiedene Brötchen an. Und ich kannte also nur die Idee, dass man ein Brötchen hat, eine Schrippe hat. Und er brachte dann irgendwelche Körnerbrötchen und wie das dann halt alles so ist. Und das hat mich irgendwie total überwältigt und ich habe ein bisschen gegessen und danach ist mir schlecht geworden. Also ich glaube, dann ging es mir physisch, dass mein Körper dann zugemacht hat. Also diese ganze Aufregung war dann zu viel gewesen.
Du hast ja auch nicht viel geschlafen.
Und dann, genau, ich hatte die Nacht durchgemacht und dann habe ich erstmal den ganzen Tag auch dort in Ollis Bett geschlafen. Und weil ja nachts dann schon wieder die anderen Freunde von Olli auf der Matte standen und dann mit mir losziehen wollten. Also das war total genial. Und ich denke, ich habe einfach sehr viel Glück gehabt, dass ich eben diese Leute gekannt habe. Also dass ich eben nicht nach West-Berlin gegangen bin, ohne jemanden zu kennen, sondern dass wir von Anfang an Freunde hatten.
Sie hörten ein Gespräch mit Susanne Müller-Burns. Inzwischen wohnt sie in Australien. Sie war ja hier bei mir im Studio. Was ihr seither passiert ist, das hören wir in einem weiteren Teil des Interviews in Kürze.
Auf der Suche nach einem guten Kinderbuch? Wertvolle Tipps finden Sie im Podcast Abenteuer lesen. Jede Woche neu.